Vielleicht ist das auch wirklich ein wichtiger Prozess, der gemacht werden muss, dass man einfach versteht, dass angesichts wirklich existenzieller Krisen das Polarisieren halt nicht hilft und vor allen Dingen nicht rettet. Das Polarisieren und das Positionieren, das rettet halt nicht.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Was passiert gerade in Israel? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und meiner heutigen Gästin Steffi Henschke von der Zeit. Sie ist Korrespondentin in Israel und wir sprechen über Israel, so als hätte ich ein paar Tage nicht hingeguckt. Habe ich auch nicht, denn ich bin im Urlaub. Aber ich habe natürlich mitbekommen, da sind Dinge geschehen. Zum Beispiel, was ist in Katar passiert? Israel hat in Doha die politische Führung der Hamas ins Visier genommen. Steffi ordnet ein, warum dieser Angriff mitten in zähe, kaum noch greifbare Verhandlungen gefallen ist, welche Rollen Katar und die USA dabei spielen und warum vieles nach Taktik wenig nach Strategie klingt. Wir sprechen darüber, wie sich der Krieg in einen Zustand des Forever War verwandelt hat. Bodentruppen in Gaza, immer neue Offensiven, eine Gesellschaft zwischen Protesten, Abwendung und Erschöpfung. Steffi erklärt, was die Geiseln innenpolitisch noch bedeuten, warum Netanyahu auf alte Operationspläne zurückgreift und wieso das Gefühl wächst, dass hier nicht mehr um ein politisches Erbe, sondern um persönliches Überleben gekämpft wird. Es geht auch um Europa, Sanktionen, Forschungsstopps, Rüstung und die Frage, was davon wirklich etwas ändert. Und wir reden über das, was oft fehlt. Differenzierung statt Pose. Wie berichtet man nüchtern, ohne zynisch zu werden? Wie hält man Mitgefühl aus, ohne sich zu verlieren?
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 10. September 2025 um 16.30 Uhr.
Steffi, ich habe dir gestern Abend eine Anfrage geschickt, ob du Lust hast, mit mir ein Israel-Update zu machen, ohne dass ich die Nachrichten gelesen habe zu diesem Zeitpunkt. Ich wollte einfach mit dir so mal wieder über Israel reden, was da los ist, wie ist der Stand der Dinge, was ist im Land los, was weißt du aus Gaza. Und dann schrieb mir ein Kollege, mach doch ein Israel-Update über Katar. Und ich so, hä? Was ist denn jetzt schon wieder in Katar passiert? Ich möchte, dass du diese Folge verstehst, als wäre ich sozusagen einer aus einem anderen Ressort, der mit dir Mittagessen geht und keine Ahnung hat, was gerade passiert. Und du mir sozusagen wie so ein Briefing, was ist alles passiert? Denn ich bin nämlich im Urlaub in Island und hatte einfach kein Bedürfnis, jetzt Nachrichten zu lesen, jeden Tag. Ich lese sie, aber nicht jeden Tag. Und offensichtlich, wenn man einmal nicht hinguckt, passiert gleich was Furchtbares. Also fangen wir doch mal an. Steffi, was ist in Katar passiert?
Israels Armee hat am Dienstag das Pilotbüro oder Angehörige des Politbüros der Hamas angegriffen. Also eigentlich diese ganze sogenannte politische Führungsebene. Und es war der Versuch, die zu töten. Und das heißt, es sollen eigentlich das ganze Verhandlungsteam, was zuletzt die Verhandlungen mit Katar, in Katar, mit den USA, indirekt mit Israel über eine mögliche Waffenruhe geführt hat.
Was ist die Strategie dahinter, in diese Friedensverhandlungen reinzustören? Ich verstehe das gar nicht.
Also erstmal sind wirklich keine Friedensverhandlungen. Es ist überhaupt nicht klar, was diese Verhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt noch sind. Wir wissen, dass von der Hamas eine Zusage vor, ich glaube, 2 Wochen kam zu den aktuellen Verhandlungen. Israels Ministerpräsident Netanyahu reagierte darauf sehr zurückhaltend und meinte, er würde nochmal wieder ein Verhandlungsteam nach Doha schicken. Und man dachte sich da schon so, okay, aber warum soll man denn nochmal ein Verhandlungsteam nach Doha schicken, wenn Hamas schon zu einem Entwurf gerade zugestimmt hat? Das hat schon ganz viel was von Scheindebatte um diese Verhandlungen. Und Strategie gibt es dazu, glaube ich, nicht. Ist eine Taktik. Also innerhalb von Israel wird jetzt darüber diskutiert, ob Netanyahu damit dachte, sich jetzt endlich seinen politischen Erfolg zu verschaffen. Ähnlich wie damals bei dem Angriff auf das iranische Regime. Aber auch da dachten halt diese Beobachtenden und Beobachter, dass Netanyahu im Prinzip diese Eskalation gegenüber dem Iran nutzen würde, um dann die Reißleine zu ziehen, um dann vielleicht Neuwahlen auszurufen, um dann wieder politisch geordnete innenpolitische Verhältnisse zu schaffen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Netanyahu wirklich jetzt das irgendwie versuchen wird, so ähnlich zu handhaben. Also, dass man sagt, okay, man greift jetzt die politische Führung der Hamas an, dann kann man erklären, Hamas ist wirklich zerstört, dann sind die rechtsextremen Koalitionspartner endlich ruhig und dann kann sich irgendwie Israel innenpolitisch wieder in sichere Fahrwasser begeben. Das glaube ich halt überhaupt nicht, dass das Ziel war. Ich glaube, das Ziel war einfach nur die Gelegenheit, es zu tun. Und dass man sowas halt vielleicht vor einem Jahr nicht getan hätte. Ich glaube, das ist eher, was wir hier sehen. Also sowas wie die Hamas-Führung in Doha anzugreifen, das hätten wir unter einer Biden-Regierung oder zu einem anderen Zeitpunkt des Krieges nicht erlebt.
Kannst du vielleicht mal so eine ganz kurze Erklärung machen, wie ist denn das Verhältnis zwischen Katar und Israel? Also man kann davon ausgehen, dass es sehr schlecht ist. Aber wie ist grundsätzlich diese beiden Länder, wie stehen die zueinander?
Naja, Katar war ja das Land, also es gibt ja hier auch Untersuchungen gerade in Israel, juristische Untersuchungen, inwieweit aus Katar Gelder geflossen sind oder inwieweit Geldtransfers stattgefunden haben. Also es gibt ja auch die Tatsache, dass über Katar sind ja Gelder auch an die Hamas geflossen. Also es ist nicht so schlecht, wie du glaubst, das Verhältnis zwischen Israel und Katar. Katar steht im Prinzip dazwischen und versucht sich mit allen Seiten irgendwie gemein zu machen und im Prinzip so das Beste rauszuholen. Und es ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung und halt auch für die israelische Regierung. Also die Tatsache, wenn man jetzt darüber spricht, dass Netanyahu in den letzten 20 Jahren damit beschäftigt war, die Hamas und die Fatah, die das Westjordanland ja verwaltet, gespalten zu halten, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass sich beide nicht vereinigen und die Hamas immer ruhig zu halten und finanziell auch ruhig zu halten, da kommt zum Beispiel die Rolle Katars, spielt da schon rein. Also ich erkläre dir das jetzt wirklich so wie so ein fachfremden Ressortleiter.
Ja, deswegen, wie seit Mittagspause. Genau.
Aber so muss man, also es ist nicht so schlecht, wie man glaubt. Und auch jetzt ist die Situation ja so, was jetzt interessant ist, ist Donald Trump, der US-Präsident, war ja vor einer Weile in Katar und hat damals ja dieses Luxusflugzeug geschenkt bekommen. Und er war ja ganz dicke mit den Kataris. Und angeblich, es ist nicht ganz klar, wer wie, wann, wo informiert hat, aber es ist klar davon auszugehen, dass Israel die USA vorher informiert haben über den geplanten Angriff auf die Hamas-Leute in Doha, in Katar. Und es ist nicht ganz klar, wann die USA Katar informiert haben. Also Katar sagt, sie sind erst 10 Minuten, nachdem der Angriff passiert ist, informiert worden. Gestern, glaube ich, gab es da aus dem Weißen Haus andere Informationen. Hier in Israel wurde dann sofort spekuliert, hat Israel die USA informiert, haben die USA das weitergegeben und sind deswegen vielleicht gar nicht die Hamas-Leute in Katar getroffen worden. Also das, was im Moment der Stand ist, jetzt am Mittwochmittag, ist das israelische Offizielle laut Times of Israel davon ausgehen, dass dieses Verhandlungsteam, was getroffen werden sollte, nicht getroffen wurde und im Prinzip, dass dieser Angriff nicht erfolgreich war, aus militärischer Sicht.
Die meisten Menschen kennen ja Doha als Zwischenlandung im Thailandurlaub. Man bleibt einen Tag oder man bleibt einen halben Tag oder nur ein paar Stunden. Die einzige Aufnahme, die ich gesehen habe, war so eine wackelige Aufnahme von einem Balkon und man hat einen Rums gehört. Wo hat sich denn die Hamas in Doha, beziehungsweise die Führungsriege, wo ist dieses Politbüro? Wo ist es dann in so einer Privatsiedlung, in so einer Luxussiedlung? Oder gibt es dafür einen richtigen Trakt in der Stadt, wo man sagen kann, hier treffen sich Politiker ausländischer Länder, um Entscheidungen zu treffen?
Ich glaube, das weiß der Mossad besser als ich. Ich glaube, dass wir halt diese Quellen, die wir haben, sind halt israelisch und ansonsten müssten wir halt Quellen aus Katar haben und die haben wir nicht. Also wir haben ja auch eine ganz dünne Informationslage im Moment, wer eigentlich getroffen wurde. Also so wie du dieses, was man in diesem Bild sieht, was man aus Katar bekommen hat oder aus Doha bekommen hat, was man da ja daran erkennen kann, ist, dass es einfach eine totale Informationslücke gibt zu dem, wo genau das passiert ist, wer eigentlich da war. Man sieht dieses eine Haus, man sieht einen schwarzen SUV-Jeep davor und das war's. Deswegen kann ich dir das, also ich jetzt so stichfest nicht besser erklären, außer dass wir halt nicht, dass wir es halt einfach nicht auf katarischer Seite halt auch nicht mit einem demokratischen Staat, mit einem unabhängigen Mediensystem zu tun haben, wo man jetzt Reporter dorthin schicken könnten, die da berichten und gucken, was genau vorgefallen ist und das unabhängig irgendwie uns darlegen könnten.
Sag mal, was ich gar nicht verstehe, ist, wie hält denn das israelische Volk das eigentlich aus? Also die sind ja eigentlich kriegsmüde. Würde ich jetzt vom Gefühl sagen, die Welt ist kriegsmüde. Eigentlich kann man es auch nicht mehr hören und man merkt es auch daran, dass die Informationslage geringer wird, dass die Nachrichten aus Israel, aus Gaza geringer werden und die Leute sich weniger damit beschäftigen. Wo nimmt Netanyahu die Energie her, einen Präzisionsschlag nach dem anderen, eine überraschende Aktion geplant durch den Mossad, durch den Geheimdienst und durch das Militär nacheinander zu machen? Also wo kommt diese Energie her?
Das ist nicht Netanyahus Energie. Also ich lese gerade noch mal von Ronen Bergmann dieses investigative Buch Rise and Kill First, wo er der Geschichte dieser gezielten Tötungen nachgeht, woher das kommt, wer sich das ausgedacht hat. Und da steht auch nochmal ganz drin, dass zum Beispiel diese ganzen Aktionen, wie wir sie mit dem Angriff auf das iranische Regime gesehen haben, dass die seit Jahrzehnten teilweise innerhalb der Armee und innerhalb der Geheimdienste vorbereitet wurden. Im Prinzip gibt es, glaube ich, für viele dieser präzisen, ich mache es hier in Anführungsstrichen, Angriffe ganz oft schon Pläne und Vorbereitungen, Überlegungen. Und das haben wir auch in den vergangenen Monaten und Jahren jetzt immer wieder gesehen, Netanyahu greift darauf halt zu und sagt das halt zu in dem Moment, in dem es vielleicht politisch opportun ist.
Ich glaube, darüber haben wir auch geredet, als wir beide gesprochen haben, als ich in Kreta war zum Arbeiten. Da hast du mir auch von diesem eigentlich unabhängig agierenden Militärnetzwerk erzählt, das diese seit Jahrzehnten das plant. Warum ist es so schwer, die Kontrolle darüber wieder zurück? Das klingt so ein bisschen, als würde Netanyahu von seiner Bevölkerung missachtet werden und er kämpft um die Anerkennung und gleichzeitig aber auch von seinem Militär, die einfach irgendwelche Schläge machen.
Nee, er sagt dann halt das zu. Also es ist schon seine...
Ich dachte, die machen das einfach und dann so...
Nee, die Armee muss im Prinzip, wenn das politisch dann halt entschieden wird, das sehen wir jetzt ja auch gerade in Gaza, dann kann sie jetzt eigentlich nicht widersprechen. Also es ist schon eher so, dass halt vielleicht Pläne entwickelt wurden und nur weil sie jetzt umgesetzt wurden, heißt es nicht, dass innerhalb der Armee unbedingt zwangsläufig entschieden wurde, dass jetzt der ideale Zeitpunkt dafür ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also an sich untersteht ja die Armee der politischen Entscheidungsgewalt, nicht andersrum.
Aber die Frage will ich dir trotzdem nochmal stellen. Woher nimmt Netanyahu trotzdem die Energie, wenn du bedenkst, dass der einfach, dass dieser Präsident, dass dieser Mensch in der westlichen Welt jetzt einfach so verachtet wird für das, wie er agiert, wie er handelt? Also dass er es einfach, ich meine, ich glaube, er möchte ja auch anerkannt werden. Und das weiter durchzuziehen, ist mir ein Rätsel.
Also ich glaube, dafür kann ich dir wirklich nur diese Doku empfehlen, The Baby Fires. Die war neulich auch in der ARD-Mediathek. Und ich glaube, wenn man sich diese Doku anschaut, dann versteht man, dass diese Frage nach Logik und warum macht das Netanyahu und was will er damit erreichen, nur bedingt weit hilft, sondern also und auf jeden Fall sich schon lange erschöpft hat. Also es gab immer wieder die Überlegung, wie will er sein politisches Erbe retten? Und jetzt ist so, okay, er will offensichtlich gar nichts retten, außer sich selber. Ne? Mit Blick auf den Prozess, der da gegen ihn läuft. Und ich glaube, dass man halt als Journalistin und als Journalist, finde ich, haben wir halt eine Verantwortung, immer nach plausiblen Gründen erstmal zu suchen und nicht unbedingt nach den naheliegendsten zu gehen. Also auch wenn wir glauben, das macht Netanyahu nicht, weil er verhält sich so und so nicht, weil er sich damit sein Überleben, sein eigenes sichern will und halt nicht verurteilt werden möchte oder wie auch immer, muss man immer noch danach gehen, okay, gibt es vielleicht ein politisches Ziel, gibt es irgendwas, was er vielleicht irgendwie doch damit erreichen möchte, was mehr als seinem eigenen Wohl dient. Und ich glaube, da sind wir jetzt im Sommer 2025 wirklich an dem Punkt, wo wir sagen können, okay, wir haben alle Räume ausgeleuchtet, es geht wirklich nur, es geht nur um eigene egoistische Ziele. Und wie hält das israelische Volk das aus? Es hält es nicht aus, ist mein Eindruck. Also die einen haben sich viel geflüchtet, die machen es wie du, die gucken keine Nachrichten mehr. Ich glaube, dass es halt auch viele Stellvertreter-Schauplätze gibt oder andere Schauplätze, worauf sich sehr viel Energie konzentriert. Also wachsender Antisemitismus im Ausland und auch sehr pauschale Vorwürfe. Die Tatsache, dass, ich weiß nicht, das hast du dann ja auch nicht mitbekommen, wenn du im Urlaub warst, immer mehr führende Hollywood-Schauspielerinnen und Schauspieler zum Beispiel dazu aufrufen, dass ihre Filme nicht mehr in den Kinos in Israel gezeigt wird. Das wird nicht dafür sorgen, dass die Leute anfangen, nicht mehr Netanyahu zu wählen, sondern das führt eher nochmal dazu, dass sie sich noch weiter einigeln. Und alle anderen gehen halt protestieren regelmäßig.
Tatsächlich habe ich das nicht mitbekommen, ist aber für mich so Playbook-Antisemitismus. Das hab ich noch in der Uni gelernt, wie funktioniert Antisemitismus durch solche Methoden.
Ja,
diese US-Schauspieler.
Halt, genau, okay, also halt sagen,
sag du bist die Expertin.
Nee, das ist ja sekundärer Antisemitismus. Und ich habe ich hab sowas auch gelernt und ich habe gerade auch nochmal im Zusammenhang mit einer Recherche eine Umfrage aus dem Jahr 2018 gefunden. Ich glaube, von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Schon damals, glaube ich, sagten irgendwie sehr viel Prozent der Deutschen, ich habe die Nummer gerade nicht oder die Zahl gerade nicht, dass es ja kein Wunder sei, dass man so schlecht auf Israel blicke angesichts dessen, was die Israelis täten. Also diese moralische Erwartungshaltung an Israel und an Israelis, immer besser zu sein, die ist auf jeden Fall da. Und das ist halt ansonsten quasi führt zu Kollektivstrafen.
Ich finde es interessant, weil so um 2017, 2018 gab es, glaube ich, es gab mal eine Phase, wo diese in Deutschland, glaube ich, mittlerweile verbotene, ist der BDS verboten in Deutschland?
Es gab die BDS-Resolution 2019. Die ich aber problematisch finde, by the way.
Aber die haben mal aufgerufen, diese Orangen aus Israel zu boykottieren. Und dann kann ich mich erinnern, was das für ein Aufschrei gegeben hat, dass man eben diesen Boykott gegen Israel, Orangen aus Israel dazu aufruft. Und wo wir jetzt sind im Vergleich, dass Schauspieler sagen, unsere Filme dürfen nicht mehr gezeigt werden, auf Festivals dürfen Musiker und Musikerinnen nicht mehr auftreten. Also es hat einen krassen Satz gemacht. Also dieser Antisemitismus ist selbst für Menschen, die sich nicht mit Antisemitismus auseinandersetzen, sehr sichtbar und sehr spürbar geworden.
Ja, aber ich verstehe, also was ich schon verstehe, ist halt, dass es wirklich, es gibt ganz wenig Spielraum, also noch an Dingen, die man machen kann. Die EU hat gerade bekannt gegeben, oder von der Leyen, das hast du auch verpasst, weil du im Urlaub warst.
Das habe ich gerade als Vorbereiter auf unser Gespräch, das habe ich einmal nochmal so durchgeflickt, die Nachrichten, ja. So mit dem Daumen hoch. Also, oh, von der Leyen hat gesagt, alle Gelder, die an Israel gehen, werden jetzt gestoppt.
Genau, und das sind halt vor allen Dingen, ich glaube, wenn es sich daran nichts geändert hat, geht es da ganz viel um den Wissenschafts- und den Forschungsbereich. Also diejenigen, die darunter leiden werden, sind diejenigen, die sich eigentlich vielleicht für ein sehr differenziertes, nuanciertes Bild einsetzen und die vielleicht auch hierher kommen, um zum Thema Besatzung, zum Thema, wie funktioniert dieses Land, was eine Militärgesellschaft ist, was keine Verfassung hat, die auch vielleicht ihren kritischen Blick im Umgang mit Israel irgendwie schulen wollten, um halt eine nuancierte Kritik an der Regierung üben zu können, um halt nicht in simple Sachen so zurückzufallen. So, das wird halt dazu führen. Und gleichzeitig, wie gesagt, sehe ich halt auch, dass es halt sehr schwer ist, so dabei zu stehen und nichts tun zu können. Also nicht zu sagen, immer nur zu schreiben, auch ich als Journalistin immer nur zu schreiben, die einzigen, die zum Beispiel an der Situation in Gaza was ändern könnten, ist die US-Regierung. Und man sieht, dass sich Trump ein bisschen abgewandt hat von Gaza, wie viele ja auch am Anfang schon befürchtet hatten, dass wenn er keine schnellen Erfolge erreichen wird, dass er sich dann halt einfach abwendet und Israel einfach machen lässt. So, und deswegen ist es, glaube ich, halt einfach so ein wahnsinnig schmaler Grat zu sagen, okay, welche Form von Sanktionierung muss denn gewählt werden? Und dann finde ich, ist es ganz oft eine Kommunikationsarbeit zu sagen, wir können die Regierung an dieser und jener Stelle nicht sanktionieren. Ich finde, es wäre auch eine wichtige kommunikative Aufgabe zu sagen, das ganze Thema Waffenexporte ist ein bisschen heikel, weil die EU mittlerweile sehr, sehr viele Waffen aus Israel bestellt, um sich auf mögliche Angriffsszenarien der russischen Armee vorzubereiten.
Da Was ja eigentlich auch passt heute, habe ich auch gelesen. Das war die Push-Meldung, die ich mitbekommen habe. Ja. Okay. Drohnen fliegen über Polen.
Ja, und in Deutschland werden in der Zeit die Unternehmen, ein israelisches und deutsches Unternehmen, was irgendwie Drohnen herstellt, Abwehrdrohnen, wird irgendwie von pro-palästinensischen Protestierenden angegriffen. So.
Das habe ich auch gesehen. Das habe ich tatsächlich auch gesehen. Kannst du mir dazu was erzählen? Also die sind eingebrochen in ein Unternehmen und haben so Maschinen zerstört und Computer zerstört, die diese Technologien herstellen. Das ist das, was ich weiß.
Da weißt du schon wieder mehr als ich. Ich habe nur den Namen gelesen und halt in Erinnerung, dass die Haaretz vor einer Weile einen Artikel dazu hatte, dass quasi während groß angekündigt wird, keine Waffen mehr nach Israel zu exportieren, die irgendwie im Gazakrieg zur Verwendung verwendet werden könnten, dass zeitgleich einfach total die Exporte aus Israel steigen und halt auch, dass spezifisch diese Firma total davon profitiert, dass die EU sich militärisch jetzt irgendwie wappnen möchte und auch von den USA unabhängiger machen möchte.
Was ich total interessant fand, das hat Olaf Scholz ja schon, ich glaube, als der Krieg in der Ukraine losging, relativ schnell, ein paar Wochen später, hat er ja in einem Bundestag, glaube ich, gesagt, dass er den Iron Dome für Europa will. Und ich fand diese Bekanntgabe, das kaufen wir uns jetzt mal, sehr beeindruckend. Also, dass Raphael, die, glaube ich, die Produzenten des Iron Domes sind, dass man das so sagt und dass es so in der Gesellschaft
Entschuldigung, ja?
Nee, erzähl weiter.
Ich habe dafür, also das ist auch so lustig, weil Iron Dome bringt ja in Deutschland nichts. Du brauchst ja Langstreckenabwehrsysteme. Und Deutschland hat ja mehrere Arrow-Systeme bestellt. Und es gab einen ganz interessanten Bericht, ich glaube, im RBB dazu. Es sollen, glaube ich, diese Abwehrsysteme stationiert werden in Ostdeutschland. Ich finde, das ist für mich als ostdeutsche Journalistin, die seit Jahren jetzt in Israel berichtet, so eine interessante, und ich meine das wirklich aus einer eher erschöpften Sicht, nicht belustigten Sicht, so eine ganz merkwürdige Entwicklung, dass halt jetzt...
Ich finde das ganz furchtbar, ich höre das gerade zum ersten Mal.
Ja, in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg werden Stützpunkte vorbereitet, dass dort Arrows hinkommen. Und in Brandenburg ist zum Beispiel der BSW auch dagegen, der regiert dort ja mit. Und in Sachsen-Anhalt haben wir nächstes Jahr Wahlen.
Das klingt ja für mich so ein bisschen so, also um jetzt mal wirklich, also letzte Woche haben wir auch über den Osten geredet mit Alexander Prinz, das klingt so ein bisschen für mich, naja, Sachsen-Anhalt, die am wenigsten entwickelte Region Deutschlands, Brandenburg, die wahrscheinlich am drittwenigsten entwickelte Region nach Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland, da können wir es hinstellen. So wirkt es.
Naja,
so,
aber
so
die sind doch super geschützt dann. Also das ist, glaube ich, nicht, das ist ein Misconception. Also die meisten Iron Domes ja und Abwehrsysteme hast du zum Beispiel ums Verteidigungsministerium. Also du hast, die stehen dort in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt, weil es relativ nah an der Landesgrenze ist, an den Grenzen zu Polen. Also da, wo ich aufgewachsen bin, ich weiß nicht, wie viele wenige, also es sind ja nur ein paar Kilometer gefühlt bis Kiew oder bis zur Landesgrenze, bis zur Ukraine. Deswegen bist du da in Brandenburg.
Mit dem Auto 8 Stunden? Dran.
Ja.
Ich glaube, man schafft mit dem Auto von Berlin in 8 Stunden in Kiew zu sein, mit dem Flugzeug wären es 1,5 Stunden, 2 Stunden.
Ja, also das sind dann wie viele Kilometer? 500? Nee,
Entschuldigung. Nee, ich glaube, so,
es sind 1000 Kilometer.
Ich finde es erstaunlich gerade, dass wir von Doha auf Brandenburg kommen, aber auch wieder zeigt, das ist ja vollkommen richtig, also es ist ja eine logische Konsequenz, dass wir so reden, weil es zeigt auch wieder, dass es ein Konflikt ist, der einfach nicht nur im Nahen Osten spielt, sondern auch in Europa und in den USA. Warum macht Trump eigentlich nichts gerade? Hat er mit den Epstein-Files zu viel zu tun?
Also ich glaube, wie gesagt, der hat das einfach aufgegeben, ich meine, wir alle verzweifeln irgendwann an diesem israelisch-palästinensischen Konflikt und an dieser Situation. Und es hat schon wirklich ganz, ganz zähe Verhandlungsliebe gebraucht, um da dran zu bleiben. Und ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass wenn wir eine demokratische US-Regierung hätten, wäre die Situation im Gazastreifen eine andere. Es wäre vielleicht auch nicht so, dass wir jetzt schon eine dauerhafte Waffenruhe hätten und dass alle Geiseln frei wären und dass das Sterben aufhören würde. Aber die Verhandlungen würden, glaube ich, anders weitergehen. Und ich glaube auch, das hast du ja auch verpasst, weil du im Urlaub warst, dieses Heranrücken an... Ich war übrigens nicht im Urlaub, auch nicht, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, wollte ich auch nochmal sagen.
Das ist mir ganz unangenehm jetzt. Das ist glaube ich, so Holiday-Shaming nennt man das, glaube ich.
Ja, das tut mir leid, aber es war auch nur cool. Ich wollte es nur einmal kurz. Ich will auch irgendwann in Urlaub. Ich fahre ja eh, ich kann ja nicht, es liegt ja an mir. Ich habe ja einen Hund. Ist ja meine eigene Verantwortung. Habe ich mir ja so ausgesucht, das ganze Problem. Anyway, jetzt habe ich den Punkt verloren. Ach so, das wäre halt einfach, also diese Situation, es bringt halt auch nichts, irgendwo hinzufahren, weil wie du sagst, man ist mal einen Tag weg und es passiert wieder was. Und es ist auch schon wirklich wichtig, journalistisch zu verfolgen, was in diesem Sommer im Gazastreifen passiert. Also wir haben jetzt gerade für die Zeit an so einer Übersicht nochmal gearbeitet, was sich in den vergangenen Monaten verändert hat. Und es ist wirklich schockierend, dass seit diesem Auslaufen der letzten Waffenruhe Ende Februar im Prinzip... die israelische Armee im Prinzip immer weiter die Offensive ausgebaut hat und auch immer mehr Gebiet besetzt hat und das auch so angekündigt hat. Also Israel Katz, der israelische Verteidigungsminister, ich glaube im Mai haben sie gesagt, im April haben sie schon gesagt, dass sie eine Stufe höher schalten wollen. Dann haben sie gesagt, dass sie diesmal die Soldaten in Gaza dann auch belassen werden, dass sie da stationiert werden sollen. Also es zeichnete sich immer weiter ab, dass man ganz offen von der Besatzung spricht. Im Mai prallte Bezalel Smotrich, der rechtsextreme Finanzminister von Netanyahu, prallte bei einer Siedlerkonferenz damit, dass die Palästinenser, die den Gazastreifen nicht verlassen, auf einen schmalen Streifen Land im Süden konzentriert werden sollen und genau in diesem Gebiet, dieses konzentrierten Gebiets oder dieses schmalen Streifens, für dort werden jetzt Evakuierungsaufrufe für Gazastadt verteilt, für ganz Gazastadt. Also dort sollen jetzt diese 800.000 bis zu 1 Million Menschen aus Gazastadt hin, auf dieses schmale Stückchen.
Gibt es irgendeinen Zukunftsplan? Gibt es irgendeine Idee?
Ich glaube, es gibt einen Zukunftsplan, aber ich weiß nicht, ob das eine Zukunft ist. Ich glaube, das ist das Problem.
Wie ist der Plan?
Der Plan ist, dass so viele Menschen im Prinzip, dass das Leben so, also wie ist der Plan? Was wir sehen ist, dass dort, wo jetzt im Prinzip humanitäre Schutzzonen aufgebaut werden, dort, wo Infrastruktur wiederhergestellt wird, wo zum Beispiel neue Wasserentsalzungsanlagen entstehen oder neue Leitungen, um Wasser in den Gazastreifen zu transportieren, entstehen, wo Stromleitungen wieder hergerichtet werden. Das ist alles im Süden, das ist alles zwischen Khan Yunis und Rafah. Und dass in Ägypten palästinensische Sicherheitskräfte ausgebildet werden, um im Prinzip eine alternative Ordnungsmacht darzustellen. Und die Frage ist natürlich, wo werden die eingesetzt werden?
Ich war vor 2 Tagen hier joggen. Und habe über Netanyahu dabei nachgedacht und habe auch noch mal reflektiert. Ich war ja vor einem Dreivierteljahr in Syrien und musste irgendwie an Assad denken und an die Gräueltaten, die er den hunderttausenden geflüchteten PalästinenserInnen in Syrien angetan hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein Gefühl, und du kannst mich natürlich sofort korrigieren, dass Netanyahu immer näher heranrückt an diese Unmenschlichkeit von Assad.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, also das würde ich ungern vergleichen, weil das ist, da gibt es schon andere Strukturen noch in Israel. Also du merkst schon, dass es ja auch, wenn ich jetzt noch mit befreundeten Reservisten reden, die immer noch in Gaza sind, also das ist schon so, dass Hamas dort wie Guerilla kämpft und dass sie halt Sprengsätze auf Panzer wirft und dass sie halt auch Zivilisten dazu zwingt, sich als Schutzschilde vor Häuser zu stellen, die eigentlich evakuiert hätten sein sollen. Oder dass halt in Kellern von Hamas-Terroristen getötete Gazaner, also Palästinenser, gefunden werden von Soldaten. Das ist schon eine andere Situation, aber was auf jeden Fall eine ganz starke und ich finde halt wirklich auch für sich stehend super gefährliche Tendenz ist, ist, dass Netanyahu einfach wirklich alles egal zu sein scheint. Also Amos Harel, der Militärexperte der Haaretz, hat halt infolge der Sache in Doha gestern eben auch geschrieben. Also man sieht einfach, dass da eine ganz wachsende Gleichgültigkeit ist. Also es sind ja auch noch 48 Geiseln, die sich in Gaza befinden sollen. Wenn jetzt dieses Politbüro, diese Verhandlungsführer komplett ausgeschaltet worden wären, dann ist überhaupt niemand mehr da, mit dem man überhaupt noch kommunizieren kann, um irgendeine Freilassung zu erreichen.
Welche Rolle spielen die Geiseln noch in Israel?
Auch das wurde jetzt wieder, da war wieder ein Artikel, also in Israel, ich glaube, das ist einfach so ein ganz krasser Schmerz, wo man weiß, man kann nichts tun. Also es gibt ja diese regelmäßigen Proteste und es gab ja schon verschiedene Runden von Eskalationen, also wie, da werden Barrikaden angezündet, da wird vor dem Verteidigungsministerium protestiert, da wird vor dem Haus des Verteidigungsministers protestiert, da wird vor dem Haus des Armeechefs protestiert. Da gibt es eine ganz, ganz große Verzweiflung. Es gibt schon auch noch Leute, das darf man nicht unterschätzen, die trotzdem auch sagen, ja, vielleicht ist Hamas mittlerweile so schwach, dass es keine Machtstruktur mehr gibt und dass man auch deswegen die Geiseln gar nicht mehr frei verhandeln könnte und dass deswegen das Retten, das in den Gazastreifen gehen, vielleicht die einzige Option ist. Aber selbst der Armeechef Eyal Zamir hat wohl in Sicherheitskabinettsmeetings erklärt, dass diese Offensive auf Gaza statt das Schicksal der Geiseln eher gefährdet. Und trotzdem muss sie stattfinden.
Gibt es in den Medien in Israel so lange dauert es noch voraus? Also gibt es da so Spekulationen?
Nee.
Oder geht es jetzt einfach immer weiter so, bis Gaza verschwunden ist?
Forever War. Also dieses Szenario vom Forever War. Und das ist ja, wenn ich so meine Leserkommentare, also die Kommentare unter meinen Texten lese, wird immer wieder auch gesagt, es ist nicht mehr richtig, von Krieg zu reden, weil sich eigentlich ja schon eine Art von Besatzungsrealität und also so eine bestimmte Art nicht, also so was Langfristiges umsetzt in Gaza. Dass es ja nicht mehr ein Krieg in dem Sinne ist. Aber aus israelischer Sicht ist es ein Forever War, weil sie ja immer wieder auch einfach so Soldaten jetzt nach Gaza schicken. Also für Israel ist eine Militärgesellschaft, du hast die ganzen Reservisten und du hast die ganzen Wehrdienstleistenden. Und die gefährlichste Situation, der sie ausgesetzt waren, war im Westjordanland zu dienen. Und jetzt hast du einfach dauerhaft Bodentruppen. Und es hieß immer so, Israel schickt keine Bodentruppen mehr nach Gaza. Das ist viel zu gefährlich. Soweit riskiert man das Leben der Soldatinnen und Soldaten nicht. Und jetzt hat man einfach wieder dauerhaft dort Soldaten stationiert. Und deswegen ist es aus israelischer Sicht ein Forever War. Weil sie sich halt, also alle haben verstanden, one way or the other, dass es kein Szenario gibt, dass die dort wieder gehen. Also die einen wollen das, weil sie den Gazastreifen besetzen wollen und besiedeln wollen. Und die anderen haben zumindest verstanden, dass die Mauer und die Grenzschütze, wie sie vor dem 7. Oktober waren, nicht schützend genug waren. Also dass auf jeden Fall so ein Teil von Soldaten dort bleiben wird. Und diejenigen, wie gesagt, die es verstanden haben, was passiert, die sehen halt auch, dass es keinen Ausweg geben wird.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt kommt die Patreon-Werbung, die ich mit relativ genervter Stimme aufnehme, weil ein Content, den ihr als Patreons bekommt, betrifft meine Genervtheit. Ich bin nämlich gerade in Island und nehme hier die zweite Staffel der Wahlfahrt auf mit Uke und Heiko. Und Uke und Heiko haben gerade sehr viel Mühe sich gegeben, mir die Anmoderation für diesen Podcast für Alles muss raus schwer zu machen. Aber ihr als Patreons bekommt jede Folge die Wahlfahrt, die wir wöchentlichen veröffentlichen werden, zwei Wochen, vielleicht sogar drei Wochen, bevor sie der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht auch eine Woche.
War das mit uns abgesprochen?
Das war nicht mit euch abgesprochen. Und ja. Das mehr gibt es erstmal diese Woche nicht zu erzählen für die Patreons. Danke, dass ihr uns unterstützt. Danke, dass ihr unabhängigen Journalismus möglich macht. Gibt es Menschen in Israel, die sagen, wir hauen ab? Ich möchte nicht, dass meine Kinder in dieser Armee dienen, nicht mal aus politischen Gründen, sondern einfach aus Lebensgründen, dass sie nicht sterben. Also gibt es so eine Bewegung, die sagt, wir verlassen jetzt Israel?
Bewegung würde ich es nicht nennen, aber es ist die ganze Zeit Thema. Also die Frage, wie lange man sie noch aushalten kann, ist, glaube ich, bei allen die ganze Zeit Thema. Die Frage auch, warum hält man es eigentlich noch aus? Also warum tut man sich das noch an? Und da spielt für viele die Tatsache, dass diese eigene Regierung sie so komplett ignoriert, glaube ich, auch eine wirklich große Rolle. Ich habe es nicht dreifach überprüft, aber ich habe in mehreren israelischen Medien gelesen, dass in diesem Jahr die Zahl der religiösen Schüler aus religiösen Familien zum ersten Mal höher war als die Kinder aus säkularen Familien. Und das spielt auch eine ganz große Rolle. Also diese Entwicklung im Land, dass das Land religiöser wird und konservativer und rechter, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und natürlich gehen nur die, deren Bezug zu Israel nicht so tief ist, als dass sie sagen, so, sie wollen hier für dieses Land sterben und leiden. Diejenigen, die sagen, ich will in Sicherheit leben, die überlegen zu gehen.
Spricht jemand eigentlich ganz konkret an, dass Netanyahu das zerstört, was eigentlich in fast 80 Jahren aufgebaut wurde?
Doch, ja, schon. Also sehr. Das ist neulich ja wieder so ein Artikel, wo jemand sagt, wenn der Krieg 48 für die Unabhängigkeit war und am Anfang nach dem 7. Oktober hieß es oft, dass dieser Krieg jetzt hier der zweite Unabhängigkeitskrieg sei, weil ja Israel zu dem Zeitpunkt von Hamas, von Hezbollah, von den Houthis, aber halt so von verschiedenen Richtungen angegriffen wurde. Und so wie man das eben am Anfang sagte, das wäre der zweite Unabhängigkeitskrieg, gibt es ja so, die sagen, das ist der Endkrieg, also das, Entschuldigung, Endkrieg ist, glaube ich, ein schwieriges Wort, aber der letzte Krieg, das ist der Krieg, der den Untergang markiert.
Wie gehen die Menschen eigentlich um, dein soziales Umfeld, Menschen, die du kennst auf der Straße, Freunde, Freundinnen, wie gehen die damit um, dass die ganze Welt eigentlich ganz laut sagt, wir haben kein Mitleid?
Ja, das überrascht, glaube ich, die wenigsten. Was die meisten überrascht, ist, dass sie halt sagen, wir haben kein Mitleid mit euch, aber halt dann verwundert sind, dass so viele Israelis kein Mitleid mit den Palästinensern haben. Also das ist so, was ich so, glaube ich, im Umfeld viel, da ist Unverständnis ist das falsche Wort, aber es ist eher, denkt so, okay, wir sind euch egal, warum sollen uns andere Leute wichtiger sein? Also so. Oder dieses ein bisschen, okay, offensichtlich habt ihr doppelte Standards, die ihr nicht reflektiert. Warum dürfen wir diese doppelten Standards nicht haben? So ist es eher.
Also jetzt hat von der Leyen, wie du schon vorhin gesagt hast, ja, diese Gelder gekürzt oder eingestellt. Das sind ja genau Gelder, die sich um solche Fragen kümmern, sodass man Mitgefühl auch wieder füreinander entwickelt. Was ist denn die Methode, wie wir jetzt sagen, in den nächsten Jahren, dass wir wieder füreinander die Menschlichkeit entdecken? Also ich klinge jetzt wie so ein Hippie, aber ich meine es vollkommen ernst. Also diese Konflikte und diese Kriege, auch im Nahen Osten, sind ja nur überwindbar, wenn wir wieder verstehen, dass hier Menschen miteinander interagieren und nicht Feinde.
Weiß ich nicht. Also habe ich leider überhaupt gar kein positives Szenario dafür. Also Kriege enden ja eigentlich damit, dass jemand aufgibt oder dass eine Seite gewinnt, dass verhandelt wird oder aber, dass sie einschlafen. Und viele Konflikte hier im Nahen Osten waren eigentlich immer, dass beide Seiten verstanden haben, so, sie kommen nicht weiter. Und dann hat man wieder eine Waffenruhe vereinbart. Und das ist aber außer Kraft gesetzt. Ich glaube, die interessanteste, und das ist leider aber auch nicht positiv zu sehen, aber bemerkenswerteste Entwicklung ist, wie sich gerade das MAGA-Team in den USA gegen Israel wendet.
Die ja ursprünglich große Unterstützer mal waren.
Ja, aber das war von Anfang an klar, dass das nicht um Israel geht. Also es geht ja um dieses von Evangelikalen. Du hast doch zu den Evangelikalen auch in den USA recherchiert, ne?
Genau, die mögen ja Israel, weil Jesus von dort kommt. Und das ist ja der einzige Grund, warum sie auch zum Beispiel vor diese evangelikalen Kirchen in den USA auch oft so eine Israel-Flagge haben. Sie sind aber auf jeden Fall überzeugte Antisemiten.
Ja, und sie glauben halt einfach nur, dass man, und ich fasse das jetzt auch wieder so salopp zusammen, als wärst du ein fachfremder Kollege, obwohl du dich da vielleicht besser auskennst in dem Bereich. Sie glauben halt, dass man den Juden das Land besser überlässt vielleicht als den Muslimen, bis ihr Messias kommt. Also das ist halt so ein bisschen, worum es geht. Und jetzt haben sie halt verstanden, dass sie den Juden das auch nicht mehr anvertrauen können.
Also tatsächlich ist es so, dass die Abneigung gegenüber dem Islam in evangelikalen Kirchen noch größer ist als die Abneigung gegenüber dem Judentum. Also so der Islam ist sowieso für die das größte Grauen. Ein Fun Fact kann man es fast nennen. Jeden evangelikalen Priester, den ich für diese Recherche interviewt habe, jeder hat gesagt, sag mal, Thilo, hast du eigentlich gehört, dass alle Muslime zur Zeit von Jesus träumen? Wirklich, jeder hat es erzählt mir. Und ich meine so, okay, das ist krass, dass ihr alle wisst, dass die Muslime offensichtlich von Jesus gerade träumen. Aber mir hat meine muslimischen Freunde oder Menschen, die wie sagt man, Muslime sind, haben mir noch nie erzählt, dass sie von Jesus geträumt haben. Und auch ich habe auch noch nie von Jesus geträumt.
Ich habe auch noch nie von Jesus geträumt. Ich bin getauft und konfirmiert.
Dann machst du irgendwas falsch.
Aber evangelisch, lutherisch, das, da bin ich ja eh schon heidehalb.
Ich hatte eigentlich noch eine Frage dazu, zu diesem, also genau, es gibt zwar keinen konkreten Plan, keinen langfristigen Plan, aber was ist denn eigentlich, es gab ja mal dieses KI-generierte Video, was Donald Trump auf Truth Social geteilt hat, mit diesem, wirklich was ganz pervers war, mit diesem, so einer Art Neubausiedlung, Strandsiedlung in Gaza. Gibt es da etwas, was, also hat man so eine Idee davon, was man jetzt dort machen würde? Also wird man da wirklich Häuser hinbauen, damit Israelis und Israelinnen dort leben können?
Ich will gerne, also zwei Dinge zum Thema werden mit Trump. Ich glaube, wenn wir uns Trump, alles, was er zu Gaza gesagt hat, müssen wir uns anschauen im Vergleich zu dem, wie das mit Russland und der Ukraine abgelaufen ist. Also dass es da irgendwie diesen komischen Gipfel in Alaska gab. Und was ist der Stand jetzt? Die Ukraine erlebt die schwersten Luftangriffe seit Beginn des Krieges. Und hier gehen langsam die Abwehrsysteme aus. Also das ist ganz viel Schall und Rauch und das schafft ganz viel Negatives. Und ich glaube, worüber wir halt bald werden nachdenken müssen, ist wirklich, was für eine Zukunft kann eigentlich Israel haben, wenn man im Gazastreifen wieder eine ganz massive Besiedlung, jüdische Besiedlung, Besatzung haben wird, wie diese Ausdehnung im Westjordanland weitergeht. Also wenn ich jetzt mit palästinensischen Expertinnen spreche, die sagen, es wird halt nicht funktionieren. Also dieser Versuch, dass 9 Millionen oder knapp 10 Millionen jüdische Israelis über insgesamt 7 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser die Hoheit haben, wird nicht funktionieren. Und wenn Israel, und diese eine palästinensische Expertin, mit der ich sprach, meinte, sie ist davon überzeugt, dass die meisten EU-Staaten oder viele Staaten Israel nur deshalb wissen, jetzt helfen wollen, weil sie wissen, sie müssen Israel vor sich selbst retten. Weil wenn das, was da ist und was schon nicht gut war, wenn das noch weiter gefährdet wird und wenn das noch weiter kaputt geht, dann geht nicht nur die Idee von dem palästinensischen Staat kaputt oder von dem palästinensischen Volk hier, sondern halt eben auch von Israel. Das ist das, was ich halt viel so aus Expertenkreisen höre.
Ich habe auch gehört, dass es einen Anschlag in Jerusalem gab, jetzt kürzlichst.
Ja.
Erzähl mal, was ist da genau passiert?
Nee, das ist, 6 Menschen sind getötet worden. Ich glaube, 5 davon waren Rabbis oder 4, Ultraorthodox und die Qassam-Brigaden der Hamas haben sich dazu bekannt.
Wird das dann die Wirklichkeit werden, wenn zum Beispiel Gaza besiedelt wird?
Das ist ja schon die Wirklichkeit. Also diese Art von Terroranschlägen gab es ja schon, gibt es ja eigentlich ständig.
Immer.
Das ist ja eher interessant, ja. Es ist ja interessant, dass es relativ wenig gibt, weil das Westjordanland ist ja weitestgehend abgeriegelt seit dem 7. Oktober. Aber dort im Westjordanland, also dass im Prinzip radikale Palästinenser, Hamas-Mitglieder auf Siedler oder durch Israelis, die sie für Siedler halten, vorgeht, das sehen wir schon relativ lange. Das ist auch was es historisch immer wieder gab. Es gab auch, es haben zumindest israelische Medien berichtet, dass, ich glaube, ein Hamas-Squad hochgenommen wurde, der einen Anschlag auf Itamar Ben-Gvir, den rechtsextremen nationalen Innenminister und Minister für nationale Sicherheit, geplant hatte. Und Ben-Gvir ist ja zwischen auch Siedler. Also das gab es immer wieder in der Geschichte des Konflikts, dass quasi die Radikalen auf beiden Seiten teilweise. Aber wie gesagt, auch da, ich glaube, das Größte, was wir halt sehen oder eine größere Tendenz, die wir sehen, ist halt einfach, dass es auch eine immer schamlosere Gewalt gegen Palästinenserinnen und Palästinenser im Westjordanland auch gibt. Alltägliche Gewalt, Siedlergewalt.
Ich habe heute früh gesehen, dass der Spiegel eine große Recherche hat. Hast du die auch gelesen zu einem Münchner oder einem bayerischen jungen Mann, der für den IDF als Scharfschütze gearbeitet hat und Menschenrechtsverbrechen dort begangen hat? Was die Geschichte, kannst du dazu was sagen oder ist es, weil es der Spiegel ist, lass uns nicht darüber reden.
Nee, ich habe es tatsächlich nur so aus dem Augenwinkel heute Morgen auch kurz gesehen, habe es noch nicht gelesen und habe mich erstmal nur gefragt, okay, wenn er, also da sind wieder bei diesen nuancierten, wenn er Münchner ist er dann deutscher Jude? Also, oder was ist denn seine Story? Warum wurde der ausgewählt? Das war einfach so mein erster Gedanke.
Da müssen wir weiter die Geschichte noch lesen.
Genau, so eine interessante Entwicklung, ja.
Ich habe dich ja immer gefragt, eigentlich in unseren Gesprächen zum Ende hin, wann kommst du zurück nach Deutschland? Wann wird es dir zu gefährlich? Also wann sind die Raketen, die Bomben, die Anschläge, die möglichen, zu bedrohlich für dich? Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, wann kommst du nach Deutschland oder dass du es, weil du es psychisch, diese ganze Zeit, diese Dauerbelastung, dieses Chaos dieses Krieges mit so vielen Beteiligten mittlerweile nicht mehr aushältst?
Naja, ich habe ja, Anfang März kommt mein Buch und das betrachtet irgendwie viel, was hier in den vergangenen Jahren passiert ist und wie ich das so wahrgenommen habe. Und ich arbeite da jetzt noch dran und ich merke, dass ich in der direkten Auseinandersetzung mit den Dingen, die hier passieren, schon immer noch eine Ruhe finde. Also der Grund, warum ich damals hierher gekommen bin, ist immer noch der Grund, warum ich hier bin, weil ich schon das Gefühl habe, lieber hier zu sein und zu gucken und darüber zu berichten, als in der Distanz das wahrzunehmen. Weil man beschäftigt sich ja ohnehin damit. Also das ist ja wäre eine vollständige Illusion zu sagen, okay, ich klappe jetzt den Computer zu und ziehe nach Berlin und dann mache ich irgendwie Reisegeschichten. Also es gibt, ich habe ja auch das Gefühl, ich weiß nicht, das weißt du ja besser, ich habe ja auch das Gefühl, dass es diese Wirklichkeit, wie sie irgendwie so 2019, 20 war, als ich hergekommen bin, die gibt es ja so auch nicht mehr in Deutschland.
Nee. Also die ganze Welt ist eigentlich, also ich will jetzt nicht so dramatisch hier rausgehen, aber ich habe das Gefühl, die Welt liegt in Scherben und wir haben noch nicht mal angefangen, wieder sie zu kleben.
Nee, wir sind ja noch nicht mal, wir wissen ja noch nicht mal, wie weit sie noch zerbrechen kann.
Ja. Also so, das ist, ich stelle das hier auch in Island fest, weil jetzt beginnt auch, also ich muss, also der Grund, warum ich Urlaub, ich wirklich jetzt rechtfertige ich mich hier für den
Urlaub. Du hast den Urlaub
trotzdem. Nein, ich mache es trotzdem. Ja. Weil ich tatsächlich jetzt in den nächsten 9 Wochen am Stück unterwegs sein werde und dachte, da mache ich mal kurz eine Pause. Und ich mache nur Geschichten, die eigentlich sagen, okay, wir sind am Ende unserer Gesellschaftsform angekommen. Es ist alles kaputt. Ich rede nur mit Leuten, die erschöpft und kaputt sind. Und ich versuche da irgendwie so eine gewisse Form von Mut oder so drin zu finden in diesen Geschichten. Und das trifft natürlich auf Europa auch zu. Und das ist interessant, dieser Blick auf Israel löst bei mir immer so ein Gefühl aus, da ist es besonders kaputt. Aber der Blick in die Ukraine zeigt den gleichen Blick. Das ist genauso kaputt. Oder der Blick irgendwie nach Myanmar, das ist genauso kaputt. Also so, es gibt, die Welt ist gleich kaputt. Überall, an verschiedenen Stellen. Da hilft auch nicht, dass wir uns sagen, dass wir alle älter werden, dass die Welt gesünder ist. Ich habe heute früh gelesen, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit gibt es mehr dicke Kinder als dünne Kinder, was eher dramatisch ist aus gesundheitlichen Gründen. Aber also der Welt geht es eigentlich ja besser, aber das fühlt sich überhaupt nicht so an.
Nee, das stimme ich dir zu. Ich glaube halt, also ich mag es schon in Israel, dass man immer noch so eine Grundresilienz hat und halt auch, es wird überall schlechter, aber halt auch immer so spezifisch, es wird unterschiedlich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten halt auch schlechter. Und was ich zum Beispiel, wenn ich jetzt höre aus der Ukraine, dass Leute sich überlegen, in Kiew jetzt doch endlich Wohnungen mit Schutzbunkern sich zu suchen, weil diese Angriffe immer zunehmen, da denke ich so, um Gottes Willen, was machen diese Menschen dort durch, wenn sie seit 3 Jahren, 3,5 Jahren in diesem Kriegsgeschehen leben und jetzt kommen immer wieder diese neuen Verschärfungen. Und hier ist es ja zum Beispiel auch so, also gleichzeitig sehe ich, dass ich halt auch bisher in Wohnungen gewohnt habe ohne Schutzbunker und mich mit so Fragen jetzt eigentlich müsste man sich auseinandersetzen, okay, was passiert, wenn die Hamas nicht wieder, was wird hier die nächste Bedrohung und was wird dann eigentlich Schutz bieten? Weil nach der Iran-Sache glaube ich halt wirklich das Einzige, was wirklich hilft, ist so 2 Etagen unter der Erde. Und da das aussitzen.
Apropos Iran, was ist da? Gibt es da irgendwelche Neuerungen, die ich verpasst habe, weil ich nicht jeden Tag die Nachrichten gelesen habe?
Habe ich es auch verpasst, muss ich dir ehrlich sagen. Dafür habe ich mich nicht damit beschäftigt. Ich glaube, die allgemeine Art Denke ist hier, dass das irgendwann nochmal weitergeht.
Oh Gott, was soll eigentlich noch alles weitergehen?
Naja, das mit Polen, mit der Drohne über Polen haben wir ja heute Morgen auch schon mit Schrecken festgestellt. Ich weiß auch nicht, das ist einfach, ich finde das Schwierigste tatsächlich ist es halt immer das angemessen zu vermitteln, also wirklich sachlich zu bleiben, die Ernsthaftigkeit zu vermitteln, aber nicht irgendwie sentimental zu werden, sondern wir müssen ja eine Art von Berichterstattung entwickeln, dass wir damit umgehen können, die nicht irgendwie flapsig ist, die nicht zynisch ist und aber halt auch nicht in weiß ich nicht, wie gesagt, Sentimentalität und Panik.
Ja, besonders in der Kriegsberichterstattung jetzt im Allgemeinen gibt es verschiedene Dinge, also das Abenteuerliche muss raus. Also viele Kriegsberichterstattung ist mir zu abenteuerlich. Also was man hier so durchhält, was man hier so aushält, was man hier berichtet. Das Zynische muss weg. Es muss ganz viel rausgenommen werden, weil wir diese Kriege eigentlich auf den Webseiten unserer Nachrichten weiterführen dadurch. Also diese Positionierung, ich finde das so schwierig. Also es ist so eine große Aufgabe, wenn man die Nachrichten liest, selber zu differenzieren. Und ich finde, wir sollten mehr Differenzierungsangebote leisten als Journalisten und Journalistinnen in Deutschland, finde ich.
Ich finde auf jeden Fall auch, dass dieses Positionieren, also wir haben da so viele Debatten, die da gerade aus dem Ruder gelaufen ist. Jetzt mal mit Blick auf Israel und Gaza ist es natürlich die Genozid-Debatte. Und da kann man noch so oft einfach an dem Satz bleiben, dass zum Beispiel Raphael Lemkin war Jurist, der den Genozidbegriff nach dem Holocaust geprägt hat. Und er war kein Historiker. und es werden Gerichte entscheiden und ist die, und dann halt Wissenschaft ist ein Prozess. Also dass diese ganzen Sachen jetzt halt einfach gesammelt werden und dass es, dass wir trotzdem in Debatten geraten von wegen, wer hat es zuerst gewusst und wer hat es zuerst gesagt und wer hat es sich vorgeworfen, und während die anderen sagen, gut, das iranische Regime hat es halt auch schon Anfang Oktober oder kurz nach dem Hamas-Angriff davon gesprochen. Also da gehen so viele Ebenen durcheinander und man könnte es einfach ganz schlicht und simpel sagen, in die nuancierte Berichterstattung gehen und sagen, wie findet man eigentlich heraus, wie findet man eigentlich die richtigen Begrifflichkeiten, und also so, genau. Das fände ich, glaube ich, also wie gehen wir eigentlich mit den Verbrechen um und wie können wir die juristisch eigentlich handhaben? Was können wir eigentlich gegen die tun, wenn wir sehen, dass der internationale Strafgerichtshof machtlos wird und ignoriert?
Ja. Ich glaube, die wichtigste, und das können wir beide uns, da können wir auch zum Ende kommen, aber ich glaube so abschließend, es ist, wir dürfen uns nicht polarisieren lassen. Niemals als JournalistInnen, finde ich.
Finde ich auch.
Zu dem Punkt kommen wir beide, glaube ich, jedes Mal, wenn wir miteinander reden.
Ja, ich glaube, und dann stehen wir trotzdem alleine da. Oder nicht alleine, aber nee, so alleine sind wir nicht. Ich glaube, dass das schon sehr viele so wollen auch, dass man sich nicht so polarisiert. Da habe ich, das ist meine Hoffnung, glaube ich, meine einzige, dass es eigentlich schon sehr viele vernünftige, eine ganz vernünftige Audience teilweise gibt.
Mein Gefühl ist auch ein bisschen, also ist auch wieder nur, nee, nicht mein Gefühl, meine Beobachtung ist, dass wir gerade durch so eine Welle, also wir sind, die Welt befindet sich gerade durch die sozialen Medien, durch die Geschwindigkeit der Nachrichtenübermittlung auch an so einer großen Lust der Polarisierung. Also man ergötzt sich daran, wie schnell man Nachrichten fühlbar machen kann. Also das ist ja am Ende das, was Polarisierung erreichen will. Du sollst ein Gefühl haben beim Lesen deiner Nachrichten. Und ich habe das Gefühl, wir müssen dadurch, durch diese Lust daran, durch diese Gier, so diese Nachrichten so fühlbar zu machen, und dann werden wir wieder so vernünftiger werden. Ist eine Hoffnung, aber auch ein Gefühl bei mir oder eine Beobachtung.
Ja, da bist du aber auch nicht alleine. Ich glaube, dass ich habe irgendwann neulich so einen Podcast gehört mit Philipp Hübel, der irgendwie ein Buch geschrieben hat zum Thema, ne, emotional, also, und dass wir halt, also eigentlich erschöpft ist schon so von dieser ganzen Polarisierung und hyperemotionalen Debatten. Ich bringe die Begriffe jetzt durcheinander, aber dass man so ein bisschen Debatten erschöpft ist eigentlich schon. Und das sehen wir, finde ich, par excellence auch bei Israel. Also die Tatsache, dass sich die Leute auch abwenden, teilweise liegt auch daran, dass es einfach super viele gibt, die mit diesem ganzen Polarisierungszwang und Positionierungszwang nichts anfangen können.
Nicht mehr. Also es war wie so ein Hype, es war wirklich ein Hype, sich zu positionieren, egal zu welcher Seite. Aber man musste es tun und es ist jetzt wieder so ein bisschen vorbei. Und jetzt beginnt wieder diese kalten Tatsachen, die wir heute in 48 Minuten auch gerade besprochen haben.
Na, oder sie haben es halt verstanden. Oder man hat versteht, also es wächst halt wirklich, und vielleicht ist das auch wirklich ein wichtiger Prozess, der gemacht werden muss, dass man einfach versteht, dass angesichts wirklich existenzieller Krisen das Polarisieren halt nicht hilft und vor allen Dingen nicht rettet. Das Polarisieren und das Positionieren, das rettet halt nicht.
Steffi, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke dir.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt, und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.